und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute habe ich die Autorin Johanna Fink zu Gast und ich freue mich sehr, mit ihr über das Thema Führung in Teilzeit zu sprechen. Denn ich finde, das ist ein totales Thema, wenn es um Potenzialverschwendung im Unternehmen geht. Wie viele Menschen, die in Teilzeit arbeiten, könnten gute Führungskräfte sein, werden aber alleine aufgrund der Tatsache, dass sie in Teilzeit arbeiten, nicht für eine solche Stelle berücksichtigt. Ich weiß das noch aus meiner Zeit als Personalerin, da war das tatsächlich der Fall. Und ja, habe mich schon immer gefragt, warum kann man das nicht auch anders machen? Johanna hat ein Buch dazu geschrieben und zwar So wird Führung in Teilzeit zum Erfolg und spricht mit mir heute darüber, wie Führung in Teilzeit funktionieren kann und wie man sich dafür einsetzen kann, wenn man selber eine Führungskraft werden will, aber in Teilzeit arbeitet, wie man sich im Unternehmen dafür einsetzen kann, dass da die Wege freigemacht werden. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. Johanna, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wüsste zuallererst gerne einmal von dir, was für dich berufliche Erfüllung bedeutet, falls das für dich ein relevanter Begriff ist.
Das ist eine schöne Frage zum Einstieg. Hallo Janike, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, berufliche Erfüllung ist das große Thema, das du hier gleich zu Beginn anschneidest. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Das ist erst so bei mir in den letzten Jahren entstanden, dass ich mich tatsächlich mit dieser Frage sehr viel auseinandersetze und auch ja mein Berufsleben entsprechend auch verändert habe in den letzten Jahren. Ich war sehr, sehr lange angestellt, über 15 Jahre und bin jetzt seit einigen Jahren selbstständig. Und für mich bedeutet berufliche Erfüllung tatsächlich irgendwas machen zu können. Zum einen, wo ich weiß, dass ich gut drin bin, also dass es etwas ist, wo andere einfach von mir profitieren können, weil ich etwas tun kann, was ich gut kann und also was mir tatsächlich dann auch leicht fällt, was ich gut kann und aber trotzdem anderen was bringt, das ist so der eine Punkt. Und der andere ist natürlich diese Frage nach dem Sinn ein Stück weit, also zu sagen, was zu tun, wo ich mir denke, was die Welt jetzt zumindest nicht schlechter macht. Das ist auch mein Anspruch an der Stelle.
Eine sehr gute Kombination und vielleicht verrätst du uns noch, was du genau machst, was genau kannst du gut und bringt anderen Mehrwert. Wofür setzt du dich ein?
Also ich setze mich ein für das Thema Führung und Karriere in Teilzeit. Ich war selber lange Teilzeitführungskraft im Unternehmen und habe mit dem Modell tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, erst solo und später auch im Tandem. Und bin 2020 aus meinem Job ausgestiegen in der Pandemie und habe mir dann ja die Frage gestellt, wie kann es jetzt weitergehen? Es war erstmal eine Pause, die da angedacht war und aus der Pause ist dann ein Berufswechsel geworden, wie es oft so ist im Leben. Und heute bin ich ja Autorin, Speakerin, Coach und auch Gründerin von Teilzeittalente. Wir beraten und begleiten Unternehmen dabei, Führung in Teilzeit zum Erfolgsfaktor zu machen.
Und arbeitest du in Teilzeit?
Ich arbeite auch in Teilzeit, genau. Ich habe 2 Kinder, die sind 5 und 9 Jahre alt und ja, ich habe früher 30 Wochenstunden gearbeitet und würde sagen, ich bin auch so zwischen 25 und 30 Wochenstunden unterwegs weiterhin, genau.
Das teilen wir, weil ich auch in Teilzeit arbeite. Ich habe auch 2 Kinder, die sind allerdings noch ein bisschen kleiner und ja, in der Selbstständigkeit ist es immer noch mal ein bisschen anders vereinbar, finde ich, als Angestellte. Und deswegen finde ich das so klasse, dass du auch ein Buch dazu geschrieben hast, weil ich finde, dass habe ich zumindest früher als Personalerin erlebt, dass doch Menschen, die Kinder bekommen im Speziellen, es gibt ja noch andere Gründe für Teilzeit, aber im Speziellen Menschen, die Kinder bekommen, zurückkehren nach einer Auszeit, doch nicht so die Karrierewege haben, die andere haben. Und das fand ich immer total schade und total die Potenzialverschwendung. Ich hatte zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die aus Elternzeit zurückkam, die aus meiner Sicht total das Potenzial hatte und die hat dann eigentlich ein Downgrade bekommen. Also die hat hinterher so Eingaben gemacht in Systeme und keine Ahnung, ich hätte sie auch als Führungskraft eingesetzt. Aber da hieß es dann ja, können wir nicht, weil muss ja erreichbar sein, rund um die Uhr, immer verfügbar, keine Ahnung.
Ja, das ist der Klassiker, würde ich sagen. Und es ist leider der Klassiker aus deiner Erfahrung, es ist der Klassiker aus meiner Erfahrung tatsächlich, nicht aus meiner persönlichen. Ich bin, glaube ich, eine absolute Ausnahme. Ich bin in der ersten Schwangerschaft zur Führungskraft befördert worden. Aber damit, glaube ich, bin ich also wirklich auf weiter Flur. Ich habe noch niemanden getroffen, dem was Ähnliches passiert ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt auch sehr wenig Menschen, sondern der Klassiker ist genau die Geschichte, die du erzählst. Und das war sie vor 10 Jahren und das ist sie heute immer noch. Und das finde ich wirklich furchtbar. Das ist für mich auch ein großer Antrieb, mich mit dem Thema zu beschäftigen. beschäftigen, weil wie du sagst, das ist eine Potenzialverschwendung und ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten. Und das werden wir uns in Zukunft noch viel weniger leisten können. Das Thema Fachkräftemangel wird immer mehr zum Thema werden. Aus meiner Sicht, egal, ob die wirtschaftliche Entwicklung jetzt gerade optimal läuft oder nicht, aber das ist eine reine mathematische Aufgabe. Wir werden bis 2035 ungefähr 7 Millionen ArbeitnehmerInnen weniger haben. Bei 40 Millionen Menschen, die arbeiten, ist das eine irre Zahl. Und das erstmal als Wirtschaft abzupuffern, da kann ich aber nicht sagen, okay, alle Menschen, die nicht in mein Schema F passen, die will ich schon mal nicht.
Das denke ich genauso und das habe ich früher schon gedacht, also in Bezug auf andere Gründe, wo ich dachte, das liegt doch auf der Hand, dass man das so macht, weil das ist eine Lösung. Und ja, wurde dann eben nicht so gesehen. Schade. Du selbst hast ja den Schritt in die Teilzeitführung gewagt, obwohl es damals noch wenig Vorbilder gab. Wie war das bei dir persönlich? Wie lief das so ab?
Also die Geschichte lief eben so ab, ich habe es ja gerade schon angeteasert, ich war schwanger mit meiner ersten Tochter und war damals Projektleiterin und habe aber immer schon Richtung Führungsposition auch gespickt. Mir war klar, dass ich sowas gerne machen möchte und dann kam eben mein potenzieller Chef auf mich zu und gemeint, Johanna, ich hätte da einen Job für dich und ich habe gesagt, ja, aber ich kriege jetzt erstmal ein Kind und die Antwort, die ich dann bekommen habe, die war, naja, okay, wann kommst du wieder, mit wie vielen Stunden? Da war so eine ziemlich große Selbstverständlichkeit drin, ob die jetzt daraus entstanden ist. Also der wollte mich unbedingt haben, ja, das war klar. Es gab jetzt auch nicht wirklich Alternativen, muss man auch sagen, ja. Aber das war einfach klar, okay, die Person will mich gerne auf diesem Job sehen. Und ich bin dann eben nach 7 Monaten Elternzeit 30 Stunden in den Job eingestiegen, habe das dann viele Jahre gemacht und habe dann nach dem zweiten Kind nochmal in einem Tandem mit 24 Stunden weitergemacht. Das war so die Story. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war natürlich erstmal, war ich mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, es gab niemanden in meinem Umfeld, weder im privaten noch im beruflichen Kontext, der was Ähnliches gemacht hat. Und das war natürlich schon auch eine Belastung am Anfang teilweise, weil ich da erstmal reinmarschiert bin und mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich A, das Rad neu erfinden und B, um mich rum waren lauter Männer Mitte 40 im Anzug in Vollzeit und ich war Mitte 30 mit Kleinkind an der Backe, habe nachts gestillt und tagsüber hier irgendwie, wie gesagt, geguckt, wie Führung in Teilzeit funktionieren kann. Das war nicht einfach, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es gut läuft. Und was mir da sehr geholfen hat, glaube ich, war zum einen, dass ich mir in den Jahren davor schon auch in meiner Rolle als Projektleiterin viel Gedanken über Führung gemacht habe, weil Projektleitung ist auch Führung, nur halt laterale Führung und was tatsächlich noch mal ein Stück komplizierter ist aus meiner Sicht oft, als wenn ich hierarchische Macht habe. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Agilität, New Work und ähnlichen Dingen beschäftigt und hatte eine ziemlich, glaube ich, klare Vorstellung davon, wie ich das gerne machen möchte und habe dann auch für mich so eine gewisse, ja, nahen Freiheit mir auch genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt nicht so mache, wie ich meine, dass es funktionieren kann, wird es nicht funktionieren. So. Und ich bin dann da eben rein mit einer sehr anderen Vorstellung von Führung vielleicht, als sie auch meine MitarbeiterInnen am Anfang gewohnt war oder auch von den VorgängerInnen gewohnt waren. Und das ist aber, sag ich mal, bei der ganz großen Mehrheit der Leute sehr gut angekommen. Und wir sind einfach zu einem tollen Team geworden und haben auch in den kommenden Jahren, habe ich den Eindruck gehabt, so eine Strahlwirkung in die Organisation gehabt, weil wir einfach anders zusammengearbeitet haben. Weil das ist, glaube ich, der Knackpunkt an Führung in Teilzeit. Es hat einen Impact auf die Menschen drumherum. So. Aus meiner Sicht aber einen guten.
Worin bestand der?
Naja, ich musste mich ganz anders organisieren. Also Meetingformate wesentlich knapper organisieren. Ich konnte nicht und wollte auch nicht die Führungskraft sein, die allen bis ins Detail sagt, was sie eigentlich zu tun haben. Das heißt, ich habe Fachverantwortung sehr stark in die Teams delegiert. Das war ein sehr großes Team, was ich da hatte. Das waren 13 Personen. Und wir haben quasi so eine Art Unterteams gebildet, wo es einfach Fachverantwortliche gab, die die Fachverantwortung getragen haben. Und ich habe von Anfang an gesagt, Leute, ich bin dafür da, dass ihr gut arbeiten könnt. Ich sorg fürs Wie, ihr sorgt fürs Was. Und das war so eine Aufteilung, die gut geklappt hat und die aber natürlich auch dazu geführt hat, dass, sagen wir, mehr Freiräume für MitarbeiterInnen entstanden sind, natürlich auch mehr Verantwortung. Aber da gab es auf jeden Fall genug Leute, die das gerne angenommen haben und gut gefunden haben. Und auf der anderen Seite hat sich natürlich auch die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen her. Das war lange vor Microsoft Teams und Zoom und so. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich habe damals in einem Wechselmodell aus 3 langen und 2 halben Tagen gearbeitet und habe die 2 halben Tage zu Hause gearbeitet. Also da war ich die allererste im Unternehmen und vor allem die erste Führungskraft. Und das heißt, wir haben von Anfang an über Skype, über Dokumente zusammengearbeitet. Wir haben SharePoint bei uns damals eingeführt. Das war die technische Lösung, die es gab, um eben kollaborativ zusammenzuarbeiten. Also wir haben wesentlich asynchroner gearbeitet, als es vielleicht andere Teams zu dem Zeitpunkt auch bei uns im Unternehmen getan haben. Und haben viel über Kanban Boards gearbeitet, also haben uns ganz anders organisiert. Nicht dieses, ich sitze dir gegenüber am Schreibtisch und sag dir, was du jetzt machen sollst, sondern es gab sehr klare Aufgabengebiete, klare Rollen in den Teams und eben auch eine sehr transparente Aufgabenverteilung und eine transparente, ja, Dokumentation auch, weil ohne das geht's nicht.
Ja, sehr nachvollziehbar. Was ich mich dabei frage, wenn du das so erzählst, wie gut hat sich das eingefügt in eine Unternehmenskultur? Weil ich finde, was da so mitschwingt, ist ja auch viel Kultur.
Total, total. Das ist ein Kulturthema, genau.
Und dann hast du da eine riesen Kultur von einem Unternehmen und dann machst du in deinem Team was anders. Wie passte das zusammen? Wurde das akzeptiert? Was hatte das für Auswirkungen?
Also zum einen, wir haben uns immer als die kleine Insel der Glückseligkeit bezeichnet. Also wir haben uns schon bewusst auch, das war auch so ein bisschen, sag ich mal, hatte mit der Position des Teams auch zu tun. Es hat gut zusammengepasst. Wir waren quasi nicht ein funktionales Team, sondern eher so ein übergeordneter Bereich und konnten uns da so ein bisschen, also unsere Aufgabe war ein Stück weit auch anders zu sein, sagen wir mal so. Das hat gut gepasst, ja, bisschen wie ein Innovationsbereich teilweise. Es waren auch Aufgaben, die wir hatten. Und das andere ist, dass ich natürlich einen Vorgesetzten habe, der mich sehr stark gefördert hat und der auch gesagt hat, mach das, wie du meinst, ja, mach das so, wie du glaubst, dass es funktioniert. Und das war natürlich ein unglaublich Motivator und auch eine unglaubliche, ja, Stütze, weil ich einfach gewusst habe, okay, der steht hinter mir und ich kann jetzt mal machen, ja, so, solange es funktioniert. Und es hat funktioniert. Genau. Und vielleicht noch zu diesem Gedanken, also Thema Unternehmenskultur. Also das war auf jeden Fall eher eine disruptive Geschichte an der Stelle. Aber die Menschen bei mir im Team, also klar waren die erstmal vorsichtig, mal geguckt, wer ist denn da eigentlich und was macht die eigentlich und wie tickt die so. Aber 99,9% haben ganz schnell gemerkt, dass ich was Gutes für sie will, ja, und dass sie davon auch profitieren können von dieser Veränderung, weil es sind Freiräume entstanden, es sind Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende entstanden und das war was, was vorher eben nicht so selbstverständlich war. Und diese Chancen haben viele im Team auch für sich genutzt. So, muss man ganz klar sagen. Man muss auch sagen, dass wir im Team dann zum Beispiel das Thema, damals hieß es Telearbeit, pilotiert haben fürs Unternehmen. Das heißt, die Menschen in meinem Team konnten dann auch teilweise zu Hause arbeiten. Also es war einfach ein Vorteil, da haben die von der Entwicklung profitiert, die durch mich angestoßen wurde. Und wir hatten auch eine ganz hohe Teilzeitquote im Team, weil ich halt auch natürlich das gefördert habe und nicht gesagt habe, ihr müsst alle in Vollzeit arbeiten und ich mach's nicht. So, sondern das war auch ein Thema. Und ich glaube, das war so ein, da sind einfach auch persönliche Vorteile natürlich entstanden, auf verschiedenste Art und Weise. Der eine hat davon profitiert, dass er eben gesagt hat, ich spare mir Fahrtweg, ich fahre eben nur noch zweimal die Woche ins Unternehmen rein und nicht mehr dreimal die Woche 1,5 Stunden einfach. Und der oder die nächste hat davon profitiert, dass sie eben gemerkt hat, ich kann mich in den Aufgabenbereich weiterentwickeln, wo der mich interessiert und wo ich vielleicht so nicht rangekommen wäre.
Total cool. Wie ist das für Menschen, die eben diese Führungskraft nicht haben, die das nicht fördert? Gibt es Argumente, die man vorbringen kann? Also wie kann man da den Weg ebnen, das möglich zu machen?
Ja, also da gibt es keine Standardantwort drauf, weil es hängt natürlich unglaublich von der Person ab, also von dem oder der Vorgesetzten. Und du hast jetzt Argumente gesagt. Meine Erfahrung sagt leider, Argumente bringen da gar nichts. Warum? Weil es geht an der Stelle ja nicht um sachliche Argumente. Also Argumente gibt es genügend, warum man sich mit dem Thema Teilzeitführung befassen sollte. Es gibt 3 Milliarden und eine Studie, die sagen, dass Mitarbeitende das wollen. Die zeigen, okay, der Bedarf ist da. Es gibt verschiedene Mitarbeitergruppen, die solche Modelle wollen, dass ich davon profitieren kann. Es gibt genug Best Practices aus der Praxis. So. Und gleichzeitig tun es viele nicht. Warum? Weil ich glaube, der Punkt liegt woanders. Der Punkt liegt darin, dass damit eine Veränderung einhergeht. Zum einen, vor der viele Menschen Angst haben oder die viele Menschen nicht wollen, weil sie sich natürlich auch fragen, was heißt das denn für mich? Weil auch für den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte steckt dann natürlich Veränderung drin. Mein Chef konnte eben nicht immer seinen Arm ausstrecken und da saß ich. Ja, so. Und gleichzeitig war das aber was, was er respektiert hat und was wir anders gelöst haben. Wir haben einfach unsere Kommunikation anders organisiert. Und das sind natürlich Dinge, da muss erstmal eine Bereitschaft da sein. Und ich glaube, die große, also an den Stellen, wo ich sehe, wo es überhaupt nicht funktioniert und wo sich wirklich Vorgesetzte massiv gegen diese Modelle wehren, da geht's immer, das ist immer was Persönliches. Es geht nämlich, es wird das eigene Arbeitsmodell und der eigene Aufstieg und der eigene Karriereweg in Frage gestellt im Endeffekt. Ich habe vielleicht selber auf Zeit mit meiner Familie, vielleicht sogar auf eine eigene Familie, auf Hobbys, Freunde, was weiß ich, alles verzichtet, um Karriere zu machen. Und jetzt kommen da andere und die sollen beides haben können. Und das ist eine Neiddebatte an der Stelle. Es ist ein Stück weit eine Neiddebatte. Und es ist natürlich auch ein großer Schritt an der Stelle anzuerkennen, bei mir war es so und jetzt darf es aber auch anders sein. Und das ist eine persönliche Größe, die haben einfach nicht alle Menschen, muss man leider sagen.
Das heißt, entweder habe ich Glück oder ich habe Pech.
Ein Stück weit ist es so tatsächlich. Also ich glaube, man kann natürlich argumentieren, man kann sich gucken, was habe ich da für eine Person sitzen? Ist es jemand, also wie führt man von unten? Naja, man guckt, was sind die Interessen meines Vorgesetzten und argumentiert dann entsprechend. Wenn ich jemanden habe, der dem vor allem Ansehen vielleicht wichtig ist im Unternehmen, dann werde ich gucken, wie kann ich ihm denn das Projekt so verkaufen, dass er was davon hat? Also wie kann er damit im Unternehmen gut dastehen? Wenn ich jemanden habe, der sicherheitsbedürftig ist, dann werde ich ihm vielleicht das als Pilotprojekt verkaufen, werde vielleicht sagen, wir machen das jetzt mal ein halbes Jahr und dann schauen wir, was weiß ich, ja. Das sind alles Strategien, die kann man gehen und die können auch funktionieren. Und gleichzeitig sehe ich aber wirklich diesen großen Unterschied zwischen Menschen, die die Bereitschaft haben und die Bereitschaft nicht haben. Und ich glaube, es ist in manchen Fällen auf jeden Fall sinnvoller, sich einen neuen Job zu suchen, vielleicht im Unternehmen und neuen Vorgesetzten, eine neue Vorgesetzte zu suchen, als zu lang an einer Situation rumzudoktern, die nicht funktionieren kann. Weil das ist wahnsinnig frustig und da kann man sich selber auch echt aufreiben. Also ich bin da so ein bisschen harsch inzwischen, weil ich einfach sehe, es gibt viele Teilzeitführungskräfte, die versuchen dann, die machen und tun und ich mache doch meinen Job so toll und ich sorge dafür, dass alles läuft und dafür pfeife ich aus dem letzten Loch und die werden trotzdem nicht an den Punkt kommen, dass der Vorgesetzte sagt, ja, das läuft gut. Weil ein Haar in der Suppe zu finden, das ist immer möglich. Also das ist so ein bisschen, ja, schade, ja. Und auf der anderen Seite gibt es so viele tolle Beispiele. Also das sind jetzt die Negativbeispiele. Und ich würde gar nicht sagen, dass das die Mehrheit ist. Ich sage nur, wenn man merkt, da ist ein Gegenüber, das, man kann eben erstmal gucken, man überlegt sich eine Argumentationsstrategie, eben je nach Person und je nach auch Unternehmenslage und die kann man dann ausrollen. Und wenn man aber dann merkt, das ist so eine halbherzige Geschichte oder es ist so ein, kannst du schon machen, wenn ich nichts davon merke, so ungefähr, ja? Dann würde ich aufpassen. Dann würde ich mir überlegen, ob ich das tue, weil das ist was, was im Zweifel einfach auf einen selbst zurückfällt.
Du beleuchtest in deinem Buch ja verschiedene Teilzeitmodelle wie Jobsharing oder vollzeitnahe Teilzeit. Welche Modelle haben sich denn aus deiner Erfahrung am meisten bewährt oder welche findest du am besten?
Also die zweite Frage kann ich beantworten, welches finde ich am besten? Die erste Frage kann man lässt sich nicht beantworten, weil das ist tatsächlich komplett kontextabhängig. Es hängt davon ab, wie viele Stunden eine Person arbeiten möchte, was das für ein Job ist, wie die Unternehmenskultur aussieht, wie groß oder kleines Team ist, wie seniorig oder juniorig ein Team ist, wie der oder die Vorgesetzte tickt. Also du merkst, da spielen so viele Variablen eine Rolle bei der Wahl dieses Modells, dass ich da keine global-galaktische Antwort geben kann, sondern die Antwort ist sozusagen genau hinzugucken und das passende Modell für die Situation zu entwickeln. Deshalb bin ich tatsächlich kein so ganz großer Fan davon, wenn Unternehmen sagen, wir führen jetzt Führung in Teilzeit ein und wir bieten ein Modell an. So, das muss genau so aussehen. So muss Führung in Teilzeit bei uns funktionieren. Da bin ich kein großer Fan davon, weil man damit einfach sich Flexibilität nimmt und aus meiner Sicht auch die Erfolgschancen verringert. Ich glaube, es macht mehr Sinn, eben andersrum drauf zu gucken. Klar kann man jetzt sagen, Jobsharing oder Topsharing ist ein Modell, das möchte ich anbieten oder auch nicht. Gibt es verschiedene Gründe, warum das Unternehmen tun oder nicht tun. Aber es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ganz verschiedene Wege, wie es gehen kann. Und mein tatsächlicher, also Topsharing ist ein Modell, was ja auch viel besprochen wird momentan und was sehr in den Medien auch sehr viel diskutiert wird. Das ist eine tolle Option, gerade für Menschen mit geringeren Teilzeitquoten, weil, seien wir ehrlich, mit 60% und drunter wird es alleine in der Führungsrolle schwierig. So, das muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite ist der ganz große Anteil der Teilzeitführungskräfte in Deutschland arbeitet in einem vollzeitnahen Modell, das heißt 30 Stunden und mehr. Und gerade für diese Gruppen bin ich ein großer Fan von zum einen dem sogenannten Vertretermodell. Das ist quasi sowas Ähnliches wie Topsharing. Das heißt, zwei Personen teilen sich eine Führungsrolle, aber nicht auf derselben Hierarchieebene. Das heißt, ich habe einfach einen Vertreter oder eine Vertreterin aus dem Team, die mich in meinen Abwesenheiten zum Beispiel vertritt. Das heißt, wenn ich beispielsweise in einem 4-Tage-Modell arbeite, dann wäre am Freitag der oder die Kollegin in charge und die Führungskraft. Und das ist ein ganz, ganz tolles Modell, das aus meiner Sicht noch viel zu selten genutzt wird, weil es ist super einfach zu implementieren, auch in Organisationen gut zu verkaufen, weil dieses Vertretungskonzept, das verstehen alle, das muss man nicht lange erklären, da muss ich nicht erklären, was das ist. Es ist einfach aufzusetzen. So, ich brauche da muss nicht groß jemanden suchen, sondern in der Regel gibt's ja jemanden im Team, der entweder schon die Vertretung macht oder sich dafür interessiert. Es ist ein Personalentwicklungsinstrument. Menschen können in eine Führungsrolle reinwachsen oder auch rauswachsen. Hatte ich zum Beispiel am Anfang. Ich hatte im ersten halben Jahr, wo ich da war, oder dreiviertel Jahr, einen Vertreter. Es war ein Kollege, der war kurz vor der Rente, war aber der Seniorigste im Team. Und der hat mich im ersten dreiviertel Jahr quasi vertreten und unterstützt. Und das war super, weil der wusste alles, der wusste, wie die Dinge laufen. Und das hat mir geholfen, quasi in diese Führungsrolle reinzuwachsen. Also es ist ein unglaublich flexibles Modell, das ganz, ganz viele Vorteile bietet. Und wovon ich auch ein großer Fan bin, was ich auch sehr stark in meiner eigenen Arbeit gemacht habe, ist eben das Thema Shared Leadership, also Verantwortungsübergabe auch ins Team. Also ich glaube, wir müssen uns von dieser Vorstellung lösen, dass Führung so ein monolithisches Ding ist, was wir auf irgendwelche Leute draufschmeißen, sondern Führung ist immer auch ein Bündel verschiedenster Rollen. Und wir wissen, dass jeder eben seine Stärken und Schwächen hat, auch Führungskräfte übrigens. Und ich weiß zum Beispiel, ich bin stark in dieser Leadership-Rolle. Ich bin auch ein ganz guter Coach. Ich bin weniger ein guter Manager. So, weiß ich auch. So. Und was habe ich deshalb getan? Ich habe deshalb geschaut, dass ich eben diese eher operativen Führungsaufgaben eher in die Fachteams delegiere. Ja, warum muss ich die Budgetplanung machen zu einem Thema, mit dem ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne, wenn ich auch noch nicht so wahnsinnig gerne Budgetplanung mache? Ja, klar muss ich das Budget im Blick haben, aber diese Verlagerung von Teilaufgaben ins Team, bei mir waren das vor allem die operativen und fachlichen Komponenten. Das ist aus meiner Sicht ein ganz guter Weg, gerade in so einem Vollzeitmodell, um Führungskräfte zu entlasten, um dafür zu sorgen, dass Führungskräfte übrigens nicht nur in Teilzeit sich auf strategische Arbeit konzentrieren können, was oft viel zu wenig passiert oder wofür oft zu wenig Zeit ist. Und das sind eigentlich so meine zwei Favoriten, würde ich sagen.
Finde ich super, weil das ja auch beinhaltet, dass man guckt, was kann man gut, was liegt einem und danach die Aufgaben verteilt.
Macht irgendwie make sense, ja. Aber es tun wir viel zu wenig. Und ich wünsche mir eben, dass wir mehr in diese Denke kommen und uns da übrigens auch diese Denke in Rollen ist übrigens auch was Teilzeitführung wahnsinnig begünstigt, wo wir eben wissen, dass Organisationen, die in Rollen organisiert sind, also IT-Unternehmen oft heute ja schon zum Beispiel, sich mit dem Thema Teilzeit viel leichter tun. Warum? Weil ich viel leichter Menschen Arbeitspakete weg und wieder drauf tun kann. Also ich habe eine viel größere Flexibilität. Wenn jemand in Teilzeit geht, dann gibt er halt eine Rolle ab. Ja, beispielsweise. Die meisten Menschen haben ja dann mehrere Rollen in diesen Organisationen und ich kriege dadurch viel mehr Flexibilität rein und kann viel leichter umschiften. Also diese starren Stellenkonzepte, die behindern uns eher an der Stelle.
Gibt es organisatorische Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen zur Verfügung stellen muss, damit das funktioniert?
Ja, viele. Naja, also oder andersrum. Naja, also wenn man mein Beispiel anschaut, dann gab es überhaupt keine organisatorischen Rahmenbedingungen. Wie gesagt, es gab nicht mal eine Homeoffice-Regelung, als ich da angefangen habe. Wir haben die halt dann pilotiert. Also es wäre gut für den Erfolg von Teilzeitführung. Es ist nicht der entscheidende Erfolgsfaktor, aber machen wir ein Beispiel. Das Thema Weiterbildung zum Beispiel ist so ein Faktor. Wir wissen, Karriere findet über Netzwerke und Kontakte statt und nicht über gute Arbeitsergebnisse ausschließlich, sondern es geht um Sichtbarkeit und Netzwerke. Wo kriegt man diese Sichtbarkeit und Netzwerke? Ganz auch oft in großen Organisationen über Weiterbildung zum Beispiel. Da bilden sich die Netzwerke, über die ich mich in den nächsten Jahren auch in der Organisation weiterentwickeln kann. Wenn ich aber als Teilzeitführungskraft keinen Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen habe, weil die zum Beispiel immer ganztägig in Bad Birnbach stattfinden oder sonst wo und ich dann jedes Mal, wenn ich Kinder habe zum Beispiel, meine Betreuung komplett umschmeißen müsste und dann lieber doch nicht zur Fortbildung gehe, weil das ist Stress, ja, dann habe ich ein Problem. Und dann hat die Organisation auch ein Problem, weil sie im Endeffekt Teilzeitführungskräfte strukturell benachteiligt, ohne das effektiv zu wollen. So, also ich sage gar nicht, das ist mit Vorsatz, aber das ist so ein Beispiel dafür für eine strukturelle Benachteiligung von Teilzeitführungskräften. Ein anderes Beispiel ist das Thema, wann finden Netzwerkveranstaltungen statt? Also wenn das immer abends nach 20 Uhr ist, dann schließe ich einfach bestimmte Gruppen an Mitarbeitenden von diesen Events aus. Und da muss ich mir gut überlegen, will ich das so oder will ich das nicht? Das sind jetzt zwei einfache Beispiele.
Was ich auch oft wahrnehme, ist so ein Glaubenssatz, sage ich mal. Und zwar darf man, wenn man keine Kinder hat, in Teilzeit arbeiten. Steht mir das zu?
Also da gucken wir ja kurz in die Statistik. Die Mehrzahl der Menschen, die in Teilzeit arbeitet, hat keine Kinder.
Wirklich? Hätte ich nie gedacht.
Ja, genau. Also Kinder-Care-Verantwortung ist nicht mehr der Top-Grund für Teilzeitarbeit. Bei Frauen ja, bei Männern nein. Bei Männern, ich muss jetzt fantasieren, ich glaube, es war Weiterbildung bei Männern, ist der Top-Grund. Und ich glaube, einer der wichtigsten Gründe für Teilzeitarbeit in der Statistik ist heute einfach der Wunsch nach Teilzeit. Also, wir haben ganz viele Menschen, die einfach ihre Arbeitszeit anders aufteilen wollen oder die eben auch sagen, ich schaffe Vollzeit nicht. Tatsächlich gibt es auch Studien, die darauf hinweisen, dass psychische und physische Belastungen am Arbeitsplatz Gründe dafür sind, dass Menschen in Teilzeit gehen. Also Care-Arbeit ist ein wichtiger Grund, bei Frauen immer noch der wichtigste, aber schon lange nicht mehr der ausschließliche Grund für Teilzeitarbeit. Wir haben eine Teilzeitquote von 30% in der Bevölkerung und die rührt aus ganz verschiedenen Gründen her. Und ich bin davon überzeugt, es hat zum einen mit einem Wertewandel zu tun, auf der einen Seite. Es hat mit der Veränderung der Arbeitswelt zu tun und auch mit den Arbeitsbedingungen, unter denen wir heute arbeiten, die aus meiner Sicht nicht gut sind an vielen Stellen. Und es hat aus meiner Sicht auch zu tun mit einem, das hängt so ein bisschen mit dem Wertewandel zusammen, mit einfach einer, gerade für junge Menschen, also gibt es ja auch mal diese, zum Beispiel ungefähr ein Viertel aller unter 30-Jährigen sagt heute, ich will in Teilzeit arbeiten. Das ist eine Zahl, die gab es früher nicht. Dieser Trend lässt sich aber über alle Generationen fortsetzen. Also dieser Wunsch nach Teilzeit ist über alle Generationen da. Und ich glaube einfach, dass wir leben in einer Zeit multipler Krisen. Wir hatten es kurz im Intro heute. Und Menschen machen sich auch durch die Pandemie bedingt heute mehr Gedanken über, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit und wie will ich leben und wie will ich meine Zeit aufteilen. Und ja, Erwerbsarbeit ist ein wichtiger Block. Aber ich glaube, viele Menschen, die sich's leisten können, die sagen halt, naja, dann verzichte ich lieber auf einen kleinen Teil meines Gehalts. Wenn ich statt 180% arbeite, dann ist das mit der Steuer vielleicht auch noch gar kein so ganz krasser Einkommensverlust. Und ich gewinne dafür einfach Lebensqualität und Zeit für andere Dinge.
Boah, das sind richtig gute Nachrichten, finde ich.
Ja, ich finde es auch. Ich finde es tatsächlich auch. Und gleichzeitig sehen wir ja aber auf politischer Seite eher einen Gegentrend an vielen Stellen. Also die Forderung wieder nach Überstunden und nach ganz anderen Arbeitsmodellen. Und ich glaube halt eher, dass wir dahin kommen müssen, dass wir Arbeit besser verteilen. Es gibt einfach strukturell unterbeschäftigte Gruppen in der Bevölkerung, wie Mütter zum Beispiel, die wesentlich weniger qualifiziert arbeiten, als sie eigentlich wollen. So. Und auf der anderen Seite gibt es eben überbeschäftigte Gruppen, die eigentlich auch weniger arbeiten wollen. Also wenn man so reinschaut, was sind eigentlich die Arbeitszeitwünsche der Menschen in Deutschland, dann wissen wir eben, dass sowohl Frauen als auch Männer tendenziell weniger arbeiten wollen und Männer, glaube ich, sogar noch mal stärker als Frauen.
Ist es eigentlich so, dass wenn ich Teilzeit beantrage, ohne jetzt vielleicht ein Kleinkinder zu haben, dass dann meine Karriere gefährdet ist?
Das kommt auf dein Unternehmen an. Die Antwort ist, es kommt darauf an. Ganz einfach.
Also kann sein, muss aber nicht.
Genau. Wenn wir in die Statistik gucken, dann würde ich sagen eher ja. So, und das ist natürlich, das bringt uns wieder so ein bisschen an den Anfang. Und das ist aus meiner Sicht, das kann einfach nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass wir Menschen aufgrund rein ihrer Arbeitszeitquote aussortieren oder als weniger wertvoll und weniger leistungsbereit vor allem sozusagen labeln, ja, weil wir auch wissen, dass das falsch ist tatsächlich. Also Menschen, die in Teilzeit arbeiten oder Führungskräfte in Teilzeit, die sind zufriedener, motivierter, produktiver, kreativer. Also es ist total abgefahren, was da für Effekte entstehen. Und ich würde mir wünschen, dass wesentlich mehr Organisationen diese Effekte nutzen. Es gibt schon welche, die es tun und es werden immer mehr und gleichzeitig sind es immer noch zu wenig.
Hast du Tipps für Menschen, die neu in Teilzeitführung sind? Was sollten sie in den ersten 100 Tagen besonders beachten?
Ja, auf gar keinen Fall mehr arbeiten, als in ihrem Arbeitsvertrag steht. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Also es ist ja, wenn man irgendwo neu anfängt oder auf einer neuen Position anfängt, dann ist ja erstmal das Gefühl, jetzt muss ich erstmal zeigen irgendwie, dass ich da committed bin und dass ich engagiert bin. Und das ist eine ganz große Falle bei Teilzeitkräften, weil also generell ist bei Teilzeitkräften das Thema Überstunden, brauchen wir jetzt nicht breittreten, aber ist ein Problem. Da gibt es Lösungen, aber das ist nicht so einfach. Und gleichzeitig ist es so, Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wenn ich mein Team und meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte von Anfang an daran gewöhne, dass ich meine Arbeitszeiten nicht einhalte, dann komme ich da auch nicht mehr raus in der Regel. Das heißt, von Anfang an wirklich konsequent sein und trotzdem flexibel bleiben. Also wenn es geht, was ich immer gemacht habe, ich hatte, wie gesagt, meine 3 vollen und 2 halben Tage. Und klar, wenn ein wichtiger Termin war und es ging, dann habe ich halt mit meinem Partner Tage getauscht. Oder meine Mutter hat dann an dem Tag das Kind genommen, wenn es ging. Und wenn es nicht ging, ging es halt nicht. Und dann war es auch okay. So. Und ich glaube, das ist so die Kunst, natürlich da auch mit einem entsprechenden Mindset reinzugehen und sich nicht schon von vornherein selbst als Mitarbeiter zweiter Klasse zu labeln. Das machen nämlich ganz viele Teilzeitkräfte, sondern da eben mit einem Mindset reinzugehen und sagen, hey, wenn ich um 16 Uhr nach Hause gehe, dann fängt meine zweite Schicht an im Zweifel. Ja. Und die ist mindestens so anstrengend wie die erste, wenn nicht anstrengender. Und sich einfach dafür lieber öfter mal auf die Schulter zu klopfen, dass man das hier auf die Reihe kriegt und dass man diesen Weg durchzieht, der sicherlich gerade für Menschen, die eben Care-Arbeit parallel leisten, nicht der leichteste ist. Das muss man ganz klar sagen. Also nur einen Job zu haben, ist entspannter. So, das ist völlig, völlig klar. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe aus diesem oder ziehe bis heute aus dem Beruf auch wahnsinnig viel Energie, dann wieder fürs Private und für den anderen Teil der Arbeit, die ich leiste. Und
sich nicht nur körperlich ausgelutscht zu fühlen, sondern auch irgendwie geistig was getan zu haben, ist ein schönes Gefühl, finde ich. Also jeder, der Kleinkinder hat, weiß, was ich meine.
Kann ich sehr mitgehen mit dem, was du sagst. Ich persönlich habe immer gesagt, wenn ich arbeiten durfte oder darf, es fühlt sich an wie Urlaub. Es fühlt sich an wie Urlaub, weil das andere einfach sau anstrengend ist. Auch schön, aber auch sau anstrengend. Johanna, ich danke dir, dass du heute zu Gast warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich finde, das sind ganz wunderbare Entwicklungen, die noch viel stärker werden sollten und größer werden sollten. Ja, habe ich mir schon vor 10 Jahren gedacht, warum ist das so? Warum wird das nicht anders gemacht? Gut, es gibt Wege, es gibt Optionen, die Studien zeigen, es ist für alle ein Gewinn. Wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten, das nicht so zu machen. Und jetzt appellieren wir an den Menschenverstand, dass immer mehr Menschen sich dafür öffnen, immer mehr Unternehmen sich dafür öffnen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, wenn irgendjemand zuhört und über Führung in Teilzeit nachdenkt, bitte versuchen, oder?
Absolut, absolut versuchen. Und das ist mir ganz wichtig, vielleicht noch so ein Punkt von mir an dieser Stelle, sich vorher informieren. Nicht darauf warten, dass der Arbeitgeber einem sagen wird, wie es geht. Weil der durchschnittliche Arbeitgeber hat keine Ahnung, wie es geht, muss man einfach sagen. Es gibt welche, die sich damit beschäftigen, das sind aber die wenigeren. Und deshalb wirklich sich informieren über Podcasts, Bücher, was weiß ich, schauen einfach, okay, wie kann ich es mir denn vorstellen und dann mit dem Vorschlag an den Arbeitgeber rangehen und sagen, schau mal, so kann ich mir das vorstellen, so könnte es funktionieren, was sagst du dazu?
Perfekter Abschluss. Alles Gute für dich, vielen Dank und bis bald.
Danke, Jannika, Spaß gemacht. Ciao.
Ich finde, das war eine ganz tolle Folge mit ganz tollen und praktischen Tipps von Johanna und appelliere nochmal daran, dass wenn du Führungskraft werden willst oder Führungskraft warst, aber aktuell in Teilzeit arbeitest, dass du das nochmal angehst, das nochmal anschiebst, den Weg im Unternehmen dafür freimachst, wenn es denn möglich ist und wenn es nicht möglich ist, aber ein großer Wunsch von dir darin besteht, diesen Weg zu gehen, dass du dir dann Alternativen suchst, dich umschaust, welche Wege es noch für dich geben könnte, das Thema für dich umzusetzen. Solltest du dich nach einer grundlegenderen Umorientierung sehnen, dann unterstütze ich dich sehr gerne dabei. Im Januar nächsten Jahres startet mein Programm Rein in den richtigen Job in die nächste Runde. Aktuell werden die ersten Plätze vergeben. Alle Informationen zum Programm findest du über den Link in den Shownotes oder aber auch auf meiner Webseite. Und dort kannst du dich auch für ein kostenfreies und unverbindliches Vorgespräch melden, damit wir gemeinsam herausfinden können, ob es das Programm ist, was dich wirklich unterstützt bzw. für dich das Richtige ist. Ich wünsche dir alles Gute, eine ganz wunderbare Woche noch und freue mich, dich an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Jannike.